The Real World, der ehrliche Podcast.
Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen.
Es geht um die Liebe.
Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück.
Was ist denn das jetzt für eine deprimierende Botschaft?
Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als der Begriff Girlboss synonym für einen modernen Feminismus stand? Ein Feminismus, in dem junge Frauen innovative Unternehmen gründeten, die ihren persönlichen Leidenschaften entsprungen waren und die einfach alles anders machen wollten, als man es aus der Businesswelt gewohnt war? Ich kann mich noch gut daran erinnern und ich habe mich auch häufig ein bisschen darüber lustig gemacht. Allein, weil ich den Begriff so unpassend fand. Einfach immer schon. Also es sind ja keine Mädchen, die da teilweise millionenschwere Unternehmen aufziehen oder aufgezogen haben, sondern Frauen. In letzter Zeit ist dieser Begriff Girlboss noch mal schärfer in die Kritik geraten, als das in den vergangenen Jahren eh schon der Fall war. Und wenn ihr das medial vielleicht auch ein bisschen verfolgt habt, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der Girlboss als tot im Grunde genommen beschrien wurde. Zum Beispiel hat das Time Magazine kürzlich ganz beglückt geschrieben, Pop Culture is finally getting over the Girlboss heroine. Also die Popkultur kommt endlich über die Girlboss-Heldin hinweg. Der Hintergrund dafür, dass jetzt dieser Begriff Girlboss so niedergeschrieben wird, ist eigentlich folgender, dass Vorzeigeunternehmerinnen wie Leandra Medine beispielsweise von The Man Repeller, dem ehemaligen Modeblog, oder auch Emily Weiss von Glossier immer wieder heftig in der Kritik stehen. Die Anwürfe reichen von vermeintlich harmloseren Beschwerden über eine toxische Firmenkultur bis hin zu Rassismusvorwürfen. Man Repeller, lange war das ja so das Role Model Business unter den Modemedien, musste vergangenes Jahr das Unternehmen schließlich dicht machen. Und damit ist auch für mich so ein bisschen so eine Ära geendet, nämlich die Zeit des Girlboss. Ich frage mich nur, wie konnte das eigentlich passieren, dass sich der Girlboss vom Sinnbild geglückter Emanzipation zu einem geradezu peinlichen Synonym für toxisches Unternehmerinnentum gewandelt hat? Warum erwarten wir eigentlich von jungen Frauen ganz selbstverständlich, dass sie nicht nur mega erfolgreiche, innovative Unternehmen gründen, sondern gleichzeitig auch ganz selbstverständlich Top-Vorbilder in Themen wie Nachhaltigkeit oder Arbeitskultur sind? Und warum werden Unternehmerinnen gefühlt so viel härter für jeden kleinen Fehler abgestraft als männliche Kollegen? Diese Fragen beschäftigen mich gerade sehr. Ich kann euch zu dem Thema auch das Buch von Bianca Jankowska und Julia Feller ans Herz legen, die schon 2020 titelten Dear Girlboss, We Are Done. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Ich wollte aber gerne mit einer Frau über dieses Thema reden, die selber ein Unternehmen gegründet hat und auch ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Ariane Ernst. Wenn ihr euch für Schmuck interessiert, dann kennt ihr Ariane vielleicht schon. Sie hat nämlich vor 8 Jahren ihr eigenes Schmucklabel gegründet. Das Unternehmen ist mittlerweile gewachsen. Ariane macht alles Mögliche, gerade auch zum Beispiel Mode. Und sie ist für mich so eine coole, moderne Unternehmerin, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Sie ist umtriebig, sie hat immer schon den nächsten Schritt in petto. Sie hat viele Ideen, was sie noch machen kann. Ihr gelingt scheinbar alles, so sieht es zumindest manchmal aus. Und sie gibt aber auch in den sozialen Netzwerken Einblicke in ihr Leben, um sich auch so ein bisschen als Mensch hinter der Marke sichtbar zu machen. Ich will jetzt mit Ariane über ihren Werdegang sprechen, darüber, wie sie sich als Unternehmerin ein Image aufgebaut hat, wie sie mit Kritik umgeht und auch über die Frage, ob man als weibliche Unternehmerin ganz automatisch immer irgendwie auch so ein bisschen in der Pflicht steht, Vorbild sein zu müssen. Hallo Ariane.
Hallo Julia, danke, dass ich hier sein darf.
Meine erste Frage an dich ist, hast du dich eigentlich schon mal in deiner Laufbahn privat oder auch auf Instagram im Unternehmenskontext als Girlboss in Anführungszeichen bezeichnet? Und wenn ja, wie stehst du zu diesem Begriff?
Ich persönlich habe mich noch nie so bezeichnet, weil ich finde, eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir leben im Jahr 2021. Man sagt ja auch nicht Manboss oder so. Also warum noch den Unterschied machen? Ich finde, es ist selbstverständlich, dass eine Frau Unternehmerin sein kann oder Karriere machen kann in jeglicher Hinsicht. Das ist für mich auch nicht immer an Erfolg geknüpft, sondern einfach, wie man sich persönlich damit fühlt. Und das, also ich persönlich habe mich noch nie damit betitelt und ja, jeder kann das so machen, wie er will. Also deswegen, aber in meiner Haltung ist auf jeden Fall so, dass man, warum noch Unterschiede machen?
Also du sagst einfach, ich bin Unternehmerin. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal gesagt hast von dir selbst? War das schon, als du das Unternehmen gegründet hast, dass du gesagt hast, ich will Unternehmerin werden? Oder wie war das damals? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also Unternehmerin ist so eine Sache, in die ich jetzt vielleicht hineingewachsen bin, automatisch. Ich bin Designerin. Also ich bin gelernte Goldschmiedin und habe Design im Bachelor und Master studiert. Und am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Designs machen. Aber da gehört nun mal noch mal viele andere Aspekte dazu. Und dann mit der Zeit ja wächst irgendwie ein Unternehmen. Und man ist automatisch, man wird Unternehmerin. Es gehören andere Aufgaben dazu, die man aber auch nicht zwangsläufig die ich zumindest nicht in meiner Laufbahn, in meiner Ausbildung gelernt habe. Das war nie ein Aspekt oder des Studiums. Da ging es immer rein um die Gestaltung. Und ja, man lernt dann einfach autodidaktisch damit umzugehen und sich weiterzuentwickeln.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Zeit vor 8 Jahren, als dann Ariane Ärzt als Label entstanden ist, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Idee aufgekommen ist, wie du da rangegangen bist? Du hast jetzt gerade schon erwähnt, du hast Design auch studiert, wolltest einfach Schmuck machen, deine ästhetische Vision umsetzen oder wie kam es überhaupt dazu?
Also ein sicherlich sehr großes Vorbild ist meine Großcousine, die auch Schmuckdesignerin ist, bei der ich auch ganz am Anfang mal ein Praktikum gemacht habe. Und ich war schon von klein auf immer sehr fasziniert davon, wenn man mit seinen eigenen Händen was macht, beziehungsweise wenn man seine eigene Arbeit sieht. Weißt du, wie ich meine? Also wenn sie Gestalt annimmt, das hat mich schon in jungen Jahren irgendwie fasziniert beim Spielen. Und aus meiner direkten Familienumkreis ist eigentlich keiner Unternehmer. Es sind alles Angestellte, aber meine Cousine, wie gesagt, hat auch ihr eigenes Schmucklabel und das fand ich immer sehr cool. Und es gibt schon so ein Part in der Familie, die sehr künstlerisch auch unterwegs sind. Und ich liebe es, also beziehungsweise ich finde, das größte Gut ist, seine Zeit frei einteilen zu können. Auch wenn du letztendlich als Selbstständige nonstop arbeitest. Aber so ich habe immer sehr viel auch während dem Studium nebenbei gearbeitet, um halt irgendwie alles zu finanzieren. Und für mich war immer der größte Struggle, immer irgendwo pünktlich sein zu müssen, weil du dann ständig unter Druck bist. Und das finde ich, das ist auf jeden Fall was damit reingespielt hat, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte auf jeden Fall mein eigenes Ding machen, meine eigene Vision irgendwo leben und umsetzen. Und dann, ich komme gebürtig aus Freiburg und ich wollte schon immer in die große, weite Welt hinaus. Immer wenn ich, wenn wir im Urlaub waren, habe ich gemerkt, irgendwie die anderen sind so kulturell und irgendwie nochmal anders drauf. Und ich habe immer so gemerkt, mir hat das so ein bisschen gefehlt. Freiburg ist zwar landschaftlich traumhaft schön, aber so, ja, die Zeit tickt doch ein bisschen langsamer. Ich war schon immer sehr Design, sehr Mode interessiert, habe schon als kleines Mädchen in Zeitungen geblättert und ich fand das immer, die Ästhetik hat mich schon in jungen Jahren gecatcht und dann war klar, ich möchte auf jeden Fall weg, raus und dann hatte ich erstmal mit einem Praktikum gestartet, um zu gucken, okay, passt das denn überhaupt und dann bin ich erst nach Brüssel, dann nach Wien und in Wien hatte
also
ich dann eben die Goldschmiede gemacht.
Im Schmuckbereich.
Genau, genau. Um dann halt auch erstmal zu gucken, ne, weil du wenn du ja in der Schule bist, dann überlegst du so, hey, was mache ich denn jetzt nun? Was genau ist es? Du liest, ich hatte damals so irgendwie so ein Buch mit den ganzen Berufsbeschreibungen und dachte so, boah, meine Güte, was soll ich machen? Und so hat sich das Ganze entwickelt. Also es war ein stetiger Prozess. Es war nie so, dass ich gesagt habe, hey, nach dem Abi, ich möchte selbstständig werden. Das wäre gelogen. Also am Ende fügen sich irgendwie so die Puzzleteile zusammen. So rückblickend macht alles Sinn, aber in dem Moment, wenn ich an mich damals zurückdenke, war das nicht zwangsläufig der Plan, verstehst du?
Also du hast sozusagen gesagt, ich mache jetzt einfach mal ein paar Schmuckstücke, ich starte mal mit was Kleinem und dann schaue ich, was daraus wird oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also ich habe ja die Goldschmiede-Ausbildung gemacht, dann war ich in New York und habe als Goldschmiedin gearbeitet, aber es war klar, hey, ich möchte auf jeden Fall mich weiterentwickeln und jetzt nicht nur in der Werkstatt sitzen und Anfertigungen umsetzen. Und dann hatte ich mich für das Studium beworben. Dann bin ich letztendlich doch wieder zurück nach Deutschland, weil Deutschland ist weltweit gesehen im Schmuckbereich schon sehr führend. Du kannst an, glaube ich, 3, 4 Unis in Deutschland Schmuck- und Produktdesign studieren. Ich wäre damals auch gerne in Wien geblieben, weil Wien einfach wunderschön ist. Aber da gab es den Studiengang leider nicht. Dann habe ich mich aufgrund des Standortes nur in Düsseldorf beworben. Du musst dann so eine künstlerische Eignungsprüfung machen. Ich hatte mir dann Ida Oberstein noch angeschaut, wo man das studieren kann. Ich dachte, nee, also hier kannst du auf keinen Fall leben. Und dann Pforzheim kann man das auch noch studieren. Da habe ich gedacht, nee, also bei aller Liebe.
So nah auch an Freiburg, ne?
Ja, und warst du schon mal in Pforzheim?
Also, ja, ich komme auch aus der Ecke.
Das ist also architektonisch so nach Wien, New York ist es echt der Untergang. Also nichts gegen Pforzheim, ich liebe die Menschen dort, und aber das ist ja anders.
Und, also bist du in Düsseldorf gelandet,
genau,
jedenfalls.
Genau, und da am Anfang fand ich es ja auch überhaupt nicht cool, hat mir nicht gefallen, weil ich bin im September quasi fürs Studium hierher gezogen aus New York, und da war in New York ist der Spätsommer so schön und ich fand sowieso alles inspirierend dort, und dann kam ich in Düsseldorf an und es war alles grau und trist und dachte so, oh mein Gott, aber letztendlich bin ich hier irgendwie kleben geblieben. Also ich habe dann den Bachelor gemacht, nach dem Bachelor bin ich nach Stockholm zu H&M als Designerin. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass, das ist nicht so das Ende vom Lied. Also im Sinne von, es ist Design und Gestaltung ist doch schon ein sehr egoistisches Studium, muss man sagen. Man setzt sich sehr viel mit sich selbst auseinander und man kommt irgendwann an den Punkt, wo du dich fragst, hey, was ist überhaupt mein Mehrwert? Was leiste ich in der Gesellschaft, ne? Also die Ausbildung letztendlich hat 9 Jahre gedauert, und ich meine, da kannst du Jura, Medizin oder sonst was studieren und Menschen tatsächlich helfen, und ja, ich mache halt schöne Dinge so, und irgendwie gibt's ja gefühlt schon alles. So was ist so meine Berechtigung, kommt dann irgendwann halt, ich denke, bei jedem die Frage auf. Und bei H&M habe ich dann halt gemerkt, also es war für mich ein absoluter Reality-Check, weil es natürlich einen ganz kommerziellen Aspekt hat und mein Studium war eher avantgardistisch, und dann habe ich aber gemerkt, hey Ariane, du hast jetzt nicht so viel irgendwie an dir gearbeitet oder irgendwie so einen roten Faden in deiner Gestaltung gesucht, um dann andauernd andere zu kopieren, und das ist ja zwangsläufig, ne, das ist, du musst immer, also bei H&M ist es halt so, dass du sehr viel das anbieten muss, was alle anderen gerade machen, ist ja bekannt, ne? Und dann natürlich zu einem anderen Preis. Und na, ich dachte, nee, also das kann ich nicht. Das ist wie, als wenn ich meine Seele verkaufe. Und dann bin ich zurück nach Düsseldorf und habe dann den Master angefangen und habe da aber auch wirklich, ab da hat es angefangen, würde ich jetzt mal sagen, dass ich gesagt habe, nee, danach möchte ich mich selbstständig machen. Ich habe dann wirklich konsequent mir überlegt, welchen Kurs belege ich, was möchte ich erreichen in den nächsten 2 Jahren, was möchte ich haben, womit ich danach starten kann. Und dann hat so wirklich der eigentliche Lebensplan, wo die Reise hingehen soll, begonnen.
Okay, und dann hast du dich hingesetzt und auch einen Businessplan geschrieben und all diese Steps, die man... Nein, nicht? Sie schüttelt den Kopf.
Total naiv. Nee, Businessplan, nee. Also ich bin... ich bin nicht so gut mit Zahlen. Ich habe aber ein sehr gutes Gefühl. Yeah. Eine sehr gute Intuition. Und ich habe keinen Businessplan geschrieben. Ich hatte nicht dieses klassische Startkapital, wovon viele sprechen. Ich bin selbst finanziert. Ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet neben dem Studium. Meine Mutter hat mich auch unterstützt stellenweise. Und so kam das eine zum anderen. Und dann bist du natürlich auch in einer Situation, dass sich auch Dinge verkaufen müssen, dass du irgendwie vorankommst, ne? Das ist natürlich auch schwierig zu dem Zeitpunkt, aber auch Ja, also bei mir hat es sehr viel Kreativität ausgelöst und dann, glaube ich, auch dahin geführt, dass du wirklich zu einer Unternehmerin wirst und dass du dann verstehst, hey, was gehört denn da überhaupt dazu? Aus dieser Not heraus, ne? Und so hat sich dann jetzt rückblickend gesehen alles sehr gut entwickelt, wobei die ersten 2, 3 Jahre schon echt hart waren, muss ich sagen.
Du hast damals auch dann direkt mit Social Media und Instagram gestartet, oder?
Ich habe 2013 gegründet. Ich habe meine Masterthesis über Social Media Marketing geschrieben, obwohl es damals noch, also das hat nicht so große Anerkennung von allen Professoren gefunden, obwohl ich einen 1.0er Masterabschluss gemacht habe. Ich hatte da eine Professorin, die mich auch betreut hat, die hat da sehr viel Potenzial auch drin gesehen. Aber damals gab es noch kein Instagram, damals gab es Facebook. Facebook war the real big thing. Also ich kannte das aus New York. Und hier ist es so langsam übergeschwappt. Und damals war eher so, Blogs waren noch, wurden gelesen. Zu der Zeit, das weiß ich noch, hat zum Beispiel Jessica Weiss Journal gerade erst gegründet. Mhm. Und das fand ich sehr inspirierend. Damals gab es die Seite Lookbook NU, wo alle Mädels oder auch Jungs ihre Outfits gepostet haben. Und ich habe ja, darin stimmt, sehr viel Potenzial irgendwie gesehen. Ich hatte da so ein Gefühl. Also ich habe mich selber nie im Internet so gezeigt, aber ich habe sehr viel beobachtet. Und ich habe halt überlegt, hey Ariane, wie willst du überhaupt eine Brand Awareness schaffen, ohne Kapital zu haben? Ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus. Wie ich einen Investor suche, war für mich auch nie Thema, weil ich dachte so, nee, Businessplan, nee, das muss auch irgendwie anders funktionieren. Und dann habe ich so gedacht, nee, also ich fand das einfach so inspirierend, wenn ich dann andere, sag ich mal, jetzt nennt man sie ja Influencer oder Blogger damals, gesehen habe, wie die sich darstellen. Und ich habe einfach so ein Gefühl dafür gehabt. Ich habe gedacht, boah, das ist auf jeden Fall was mit Zukunft. Mhm. Und darüber hatte ich damals geschrieben, eben in der Masterthesis, dass ich darüber auf mich aufmerksam machen möchte. Ich hatte dann im Master 4 Kollektionen entwickelt. Ich hatte ein Shooting. Ich habe dann eine Webseite. Ich habe dann meinen Online-Shop selbst programmiert und so hat sich dann alles irgendwie entwickelt. Und anfangs war auch mein Konzept, ich wollte eigentlich gar nicht direkt am Endkunden sein, sondern ich wollte auf Messen unterwegs sein. Ich wollte, mein Traum war, bei Colette in Paris gelistet zu sein, was es ja mittlerweile nicht mehr gibt.
Also so, gar nicht mehr den Laden, ja.
Ja, also so diese Concept Stores, das passt einfach sehr gut auch zum, also mein großes Leitthema ist in between, was so zwischen vielen Richtungen steht. Und da habe ich mich und mit meinem Schmuck einfach gesehen. Und aber den Messen ging es damals sehr schlecht. Der Handel hat irgendwie ein bisschen so den Absprung zur Digitalisierung gewissermaßen verschlafen und demnach war auch nicht viel Budget da, um einzukaufen. Und dann irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich mache das jetzt nur noch für Endkunden, weil dann ist die Marge auch eine andere, weil ich habe schon immer, also für mich war selbstverständlich, dass ich, also am Anfang habe ich alles selbst gefertigt, aber für mich war immer selbstverständlich, dass ich in Deutschland oder lokal produziere. Für mich war es nie Thema, im Ausland zu produzieren, weil zum Beispiel, als ich in New York gearbeitet habe, die meisten Goldschmiede, die kamen aus Deutschland oder aus Israel, weil kaum in einem anderen Land ist so dieses Handwerk so überliefert wie bei uns. Und deswegen, warum woanders hingehen? Also für mich war auch immer diese Wertigkeit, dass man das lokal produziert und diese, sage ich mal, Nachhaltigkeitsaspekt, dass die Transportwege auch sehr nah sind, immer sehr, sehr wichtig und essentiell und selbstverständlich. Das musste ich mir gar nicht so groß auf die Fahne schreiben, weil es war für mich einfach logisch.
Mhm. Ja, das ist total interessant, dass du deine Masterarbeit schon über dieses Thema geschrieben hast, was heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und jede einzelne Marke, die irgendwas startet, konzentriert sich ja extrem auf Social Media Marketing und versucht irgendwie auf Instagram groß zu werden. Und ich meine, inzwischen gibt es auch den Instagram Shop. Also das ist ja, es hat sich ja sehr zu einer Plattform entwickelt, wo es auch um Konsum einfach geht.
Ja, Instagram hat sich total verändert. Also früher war es ja eher so Inspiration oder am Anfang hat man es für die Filter benutzt, dann ist es irgendwie so Inspiration geworden, aber so gefühlt in den letzten Monaten passieren Riesenschritte, wo es immer mehr zur Shopping-Plattform wird und wahrscheinlich hat man bald braucht man gar keinen Online-Shop mehr, sondern nur noch Instagram.
Ich meine, man kann das so und so sehen, ne? Also viele sehen das kritisch. Ich finde es auch einfach praktisch, wenn ich was sehe, was mir gefällt, dann habe ich direkt die Möglichkeit, dann weitergeleitet zu werden zu der Marke, um das mir dort nochmal genauer anzugucken. Also hat ja auch irgendwie so einen praktischen Aspekt. Was ich dich aber nochmal fragen wollte, also du zeigst dich ja auch viel selbst auf Instagram und auf Social Media und hast dir da auch echt eine ziemlich große Community aufgebaut. Hattest du das am Anfang auch schon im Hinterkopf, dass das was sein könnte, was funktioniert, also dass du dich da selber auch zeigen musst, dass du nicht nur sozusagen die Schmuckstücke zeigen kannst, dass du dich selber auch irgendwie in Szene setzen musst? Oder ist das auch was, was mit der Zeit gekommen ist?
Das ist mit der Zeit gekommen. Ich muss dazu sagen, ich zeige mich nur in dem Format Instagram Stories oder IGTV. Ich poste nie Fotos von mir selber. Ich mache keine Selfies oder irgendwie sowas, weil für mich steht mein Schmuck im Vordergrund. Ich möchte mich nicht darstellen, aber in Form der Stories kann ich, seit es das gibt, kann ich halt auch die Leute ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Und ich bin nicht, also ich habe nicht mal privaten Instagram-Account oder so, weißt du, wie ich meine? Sondern das ist einfach, ich erzähle halt einfach den Leuten, was so passiert, was dazugehört, wie sich Dinge weiterentwickeln. Aber ich habe nie den Drang gehabt, mich selbst darzustellen. Das liegt nicht so in meiner Natur. Und ja, das hat sich dann so entwickelt. Und am Anfang hatte ich natürlich erstmal Hemmungen, da überhaupt zu sprechen. Und mittlerweile fällt es mir sehr, sehr leicht. Und ich habe eine sehr, sehr coole Community dadurch entwickelt, die, weil du kannst auch noch mal ganz anders Inhalte den Leuten nahe bringen. Und es ist halt einfach viel authentischer und nahbarer. Und ich habe da nie so eine Strategie dahinter gesehen, sondern es war einfach so eine logische Konsequenz.
Mhm. Aber trotzdem kriegt man ja auch ein bisschen was von deinem Privatleben mit. Also du bekommst jetzt das zweite Kind zum Beispiel. Dann erzählst du auch schon mal, ja, wie das gerade so ist oder dass es gerade vielleicht auch mal ein bisschen anstrengend oder stressig ist. So Kleinigkeiten, also wo man so kleine Einblicke in deinen Alltag bekommt. Natürlich ist Social Media immer nur ein winziger Bruchteil dessen, was ein Mensch so in 24 Stunden an einem Tag erlebt. Aber trotzdem bekommt man ja, also man hat so ein bisschen so ein Gefühl für dich oder für dich als Person, als Gründerin dieser Marke. Ist das was, also du hast jetzt gerade gesagt, du hast dir die Community aufgebaut, gehört das inzwischen auch dazu, ist eigentlich meine Frage, weil das machen ja unheimlich viele, gerade im Lifestyle-Bereich Gründerinnen, dass man immer auch die Person hinter der Marke kennt, sag ich mal.
Ja, also ich teile ganz wenig Privates, also ich zeige zum Beispiel nie meine Beziehungen. Hier und da taucht natürlich mein Sohn auf, weil es ist so, es lässt sich nicht vermeiden, ne? Der ist ja nun mal, also manchmal springt der halt durchs Bild. Und jetzt mit der Schwangerschaft, ich hatte jetzt anlässlich 8 Jahre, haben wir jetzt im Juli gefeiert, haben wir eine kleine Modekollektion rausgebracht. Und ich wollte das die ganze Zeit immer noch nicht so nach außen zeigen, dass ich wieder schwanger bin, weil ich bin da immer sehr, ja, es ist so meins. Weißt du, wie ich meine? Das will ich auch nicht so. Ich möchte das immer eher so beschützen.
Ja.
Und dann wollte ich natürlich die Kleidung zeigen. Ja. Und dann sieht man natürlich den ganzen Körper und nicht mehr nur den Hals und die Ohren und die Hände. Und dann musste ich das natürlich offenbaren. Und es ist auch nicht schlimm für mich, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich mache jetzt hier so ein Mami-Business draus und das ist nicht das, was ich möchte. Der Schmuck oder das kreative Schaffen steht immer an erster Stelle für mich. Und das andere, das fließt halt so mit rein. Und ich mache das sehr authentisch. Ich hinterfrage nicht so viel. Ich mache das sehr, sehr frei. Und ja, ich glaube, das kommt auch ganz gut so an. Ich finde das schwierig, wenn du alles so ein bisschen wie so geskriptet hast oder so. Dafür habe ich gar keine Zeit, weil ich muss ja arbeiten jeden Tag. Der Tag ist immer jeden Tag pickepacke voll und das muss alles irgendwie nebenbei dann funktionieren. Und manchmal, an manchen Tagen vergesse ich auch Stories zu machen und wo dann jeder BWLer sagen würde, nein, du musst dir Zeit für einräumen. Es ist ja sichtbar, dass sich das dann in den Umsätzen widerspiegelt. Aber das passiert sehr, sehr natürlich. Und ich möchte das auch nicht so ausreizen. Es passiert, wie es passiert. Es kommt, wie es kommt.
Ich finde, also deswegen es war ein Grund, warum ich dich auch angeschrieben habe für den Podcast, weil ich das bei dir so interessant finde, wie du das so, ich sag mal, auf eine lässige Art machst. Und es ist aber auch nicht so, dass man das Gefühl hat, du postest schon morgens aus dem Bett und es geht so den ganzen Tag weiter. Und ich spreche auch häufig mit Gründerinnen und Unternehmerinnen und viele sagen mir dann auch immer, oh ja, also ich habe das Gefühl, ich müsste das noch mehr machen und ich müsste eigentlich 24/7 hier irgendwie Instagram bespielen. Und ich denke mir immer so, ja, also ich verstehe schon die Notwendigkeit oder dass man das vielleicht auch gerne macht, weil man einfach für sein Unternehmen brennt und das auch gerne zeigen möchte. Auf der anderen Seite wirkt es auch für die Zuschauer oder ist für mich als Instagram-Konsumentin dann auch so, dass man denkt, ja, und wann arbeiten die jetzt? Also, weil jeder, der schon mal eine Insta-Story gemacht hat, der weiß auch, wie aufwendig das manchmal ist oder man verhaspelt sich oder wie auch immer. Das dauert eine Weile, bis man auch den Dreh raus hat. Und das finde ich bei dir so interessant, dass man so das Gefühl hat, okay, sie macht das und es wirkt natürlich, aber es ist nicht so erzwungen von wegen, ich muss meinen kompletten Alltag zeigen und jede einzelne Sache, die ich mache, von der denke ich, das ist jetzt auch interessant für die Community.
Ja, also ich weiß, dass das sehr gut funktioniert. Ich weiß, wenn ich das mehr zeigen würde, ich meine, die Leute, wie viele Reaktionen man bekommt, wenn ich Leo mal kurz zeige oder mein Sohn heißt Leo, Nee, das fühlt sich aber für mich nicht so richtig an und das ist nicht das, was ich machen möchte. Und es passiert manchmal, aber es passiert ungeplant und ich nehme selten Instagram-Stories doppelt oder dreifach auf. Manchmal habe ich so wie so einen Sprachfehler, dann denke ich mir so, okay, das kannst du jetzt nicht posten. Und manchmal poste ich es einfach, weil ich dann, ja mein Gott, so ist es halt, jetzt habe ich mich versprochen, macht jeder. Und sonst, das muss einfach schnell passieren. Es muss authentisch sein. Es ist auch ungefiltert. Dafür gibt's ja dieses Format. Weißt du, ich meine, es gibt sicherlich Formate, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt ein IGTV drehen, dann bin ich da sehr perfektionistisch. Dann muss das auch alles stimmen. Und dann muss das alles der Wahrheit entsprechen. Und es muss richtig gecuttet sein, so dass die Geschichte rund ist, ne? Und weil, ich meine, du kennst es ja selber, du nimmst was auf und am Ende komprimiert man es. Und das muss halt passen. Und Stories ist für mich ein Format, was von der Authentizität lebt, was sehr direkt ist, was schnell funktionieren muss. Das finde ich wichtig. Und wenn du auch selber, also ich meine, nicht jeder konsumiert, reflektiert Social Media, ne? Aber wenn du so ein bisschen in der Branche bist, dann betrachtest du das sicherlich nochmal anders. Und dann merkst du ja auch selber bei Influencern oder wenn ich mich mit anderen unterhalte, die quasi auch ihr Leben dort stattfinden lassen. Alle, die sehr authentisch und direkt sind, sind viel erfolgreicher als die, die wo alles so wie so eine Traumwelt manchmal erscheint. Also das ist sicherlich auch, kann auch erfolgreich sein bei dem einen oder anderen, aber also für mich fühlt es sich nicht richtig an.
Das geht ein bisschen in meine nächste Frage über, wenn man, je mehr Follower man hat, je größer die Community wird, desto mehr Gegenwind kommt ja auch teilweise auf. Also, dass dann schon mal eher jemand Kritik äußert, man vielleicht auch mal völlig vor den Kopf gestoßen ist, weil man so denkt, was, das hat jetzt hier irgendwie die Leute empört oder so und man hat gar nicht über den Post weiter nachgedacht. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit sowas um? Passiert dir das schon mal? Kann ja auch mal sein, dass jemand einfach nur schreibt, weiß ich nicht, Schmuckstück, das Neue finde ich jetzt aber richtig blöd oder so. Oder ich weiß es nicht, ob sowas vorkommt.
Ich kriege zum Glück im Verhältnis sehr, sehr wenig Kritik. Wir kriegen schon hier und da immer mal wieder Kritik, aber es ist so verrückt. Also zum Beispiel jetzt haben wir ja die Modelinie gelauncht. Das Garn kommt aus Italien und es wird in Deutschland gestrickt und alles komplett gefertigt. Ich habe da eine sehr, sehr geringe Marge drin und trotzdem kommt dann aus manchen Riegen, boah, das ist viel zu teuer und so. Aber nichtsdestotrotz wollen alle, also zurzeit wird ja Nachhaltigkeit sehr marketingtechnisch ganz anders nochmal aufgezogen. Und ich habe ja schon eingangs erwähnt, für mich war das immer selbstverständlich. Und das ist so mein Anspruch an mich und mein Leben, ohne dass ich mir das jetzt groß auf die Fahne schreiben muss. Und und die Leute lechzen ja danach dann, hey, das muss aber das erfüllen, diese Kriterien erfüllen, das erfüllen, wollen aber letztendlich nicht den Preis dafür bezahlen. Und das ist dann, wo ich mich manchmal denke, so, ja, also mich, wenn, ich bin da schon sehr reflektiert und sehr, würde ich auch sagen, selbstbewusst, wenn ich kann eine Kritik richtig einordnen. Ich kann einordnen, ob das jetzt berechtigt ist. Ich kann einordnen, ob das, ob die Person vielleicht eher ein Problem mit sich selber ist und das gerade auf mich projiziert. Oder und ich versuche mir dem das natürlich dann schon anzunehmen. Und ich höre mir das an und überlege, okay, was können wir da besser machen? Hat sie vielleicht irgendwo recht, weil niemand ist perfekt? Und aber letzten Endes, zum Glück kriege ich da nicht so viel ab. Zum Glück. Und wenn manche Dinge, die einfach nicht gerechtfertigt sind, die, ja, dafür bin ich irgendwie, nee.
Stehst du
drüber. Ich bin 36, so, weißt du, ich meine, ich bin nicht mehr so im 24, wo ich denke, oh, die mag mich nicht oder so. Das habe ich überwunden.
Das ist natürlich gar nicht so leicht, zu diesem Punkt auch irgendwann zu kommen. Das kommt natürlich auch mit der Lebenserfahrung, mit dem, was man schon geschafft hat, dass man sich seiner selbst und der Arbeit immer sicherer wird. Wir haben ja ganz am Anfang schon über diesen Begriff Girlboss gesprochen, der ja so ein bisschen jetzt in Verruf geraten ist. Früher war das so das Sinnbild für emanzipierte Frauen, die irgendwie cooles Business aufbauen. Alle haben es gefeiert. Und jetzt ist es so ein bisschen, naja, es gibt halt auch so ein paar Unternehmen, die wie Man Repeller beispielsweise, die dann irgendwann eingegangen sind. Und ich habe so ein bisschen in dieser Diskussion das Gefühl, dass halt Frauen, Unternehmerinnen, sehr viel härter angegangen werden für Fehler, die sie machen. Oder müssen noch nicht mal Fehler sein, dass jemand es eben anders sieht. Zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast mit dem Price Point, also wie teuer ist ein Produkt. Mhm. Also, dass dann zum Beispiel eine gewisse, ich sag mal, kapitalistische Gier unterstellt wird, obwohl man eben nur ein Unternehmen aufbaut. Mhm. Beobachtest du das auch bei dir, bei anderen Unternehmerinnen, dass Frauen es da schon schwerer haben?
Was ich beobachte und was ich auch immer wieder an mein Team weitergebe und was ich unglaublich wichtig finde heutzutage, ist, dass wir Frauen uns von niemandem irgendwas sagen lassen. Männer tun das auch nicht. Also ganz ehrlich, ich habe Respekt vor jemand, der was geleistet hat, der irgendwie sich was aufgebaut hat, ob das Mann oder Frau ist. Aber dieses klassische Denken, hey, nee, die ist eine Frau, die kann man nicht so ernst nehmen oder so, nee, boah, da werde ich richtig, richtig aggressiv auch. Also zum Beispiel, ich komme auch immer wieder in die Situation, wenn du so rausgerissen bist aus meinem Kosmos, wenn ich zum Beispiel, wenn man irgendwas anmietet oder wenn du irgendwelche Verträge abschließt oder so, dann kennen die einen natürlich nicht so. Ich meine, ich in meiner Bubble, jeder weiß, okay, das ist Ariane Ernst dann vielleicht. Aber sonst, wenn du da so rausgerissen bist, denken sie, okay, was macht dieses Mädel jetzt hier und was will die denn überhaupt? Und da bin ich dann auch manchmal wirklich auch anderen Männern gegenüber sehr respektlos, wenn die nicht einfach normal zu mir sind. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen auch das so nach außen tragen, damit man einfach der Gesellschaft das auch beibringt. Weil das, ach, es ist so ein langes, leidiges Thema irgendwie. Und ich finde, jeder kann alles schaffen, Mann oder Frau. Und wir Frauen, man muss halt einfach machen. Man sollte sich nicht immer in irgendwelche Rollen drängen lassen oder in irgendein gesellschaftliches Bild. Ich finde das ganz wichtig, dass man sich davon frei macht und dass man sich dessen bewusst ist. Und ich finde, wir Frauen, wir können schon echt viel reißen. Also ganz ehrlich. Also ich meine, mein Team, wir sind ein riesen Mädelshaufen. Wir sind jetzt, glaube ich, um die 20 Leute. Und mein Bruder hat jetzt bis zuletzt noch bei mir gearbeitet. Der macht jetzt ein Auslandssemester. Und jetzt kommt vielleicht noch mal ein Mann dazu. Aber sonst so, das ist, ja... Ich finde das ganz wichtig, selbstbewusste Frauen irgendwie, also mir ist das auch wichtig so in meinem Team, dass ich denen das so mit auf den Weg gebe, dass jeder soll selbst für sich entscheiden und sich entwickeln und sich nicht einschränken lassen, egal woher man kommt, wer man ist. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
Auf jeden Fall. Also worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass das ja auch häufig gerade, wir haben schon über Nachhaltigkeit gesprochen, wir haben über Fairness am Arbeitsplatz gesprochen und über all diese Dinge, dass das eben bei Frauen, dass die Latte nochmal höher gelegt wird bei Unternehmerinnen und nochmal genauer hingeguckt wird, wie ist das bei denen, wie ist das in dem Unternehmen und dass teilweise, wenn irgendwas in Anführungszeichen schief läuft, eine gewisse Befriedigung beim Publikum festzustellen ist,
ja, das war eine
die hat ja auch was falsch gemacht, ne?
Ja.
Also oder da läuft doch auch nicht alles so gut und
ja.
Dieses komische Phänomen, das gibt es auch bei Startups oder kleinen Firmen, die von Männern gegründet worden sind, klar, aber nicht im vergleichbaren Maßstab, würde ich sagen, aus meiner Beobachtung heraus.
Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst, ne?
Also man soll immer noch so Vorbild sein auch für andere. Mhm. Es reicht nicht, ein Unternehmen aufzubauen, was nach vernünftigen Maßstäben produziert, was irgendwie cool ist, was Arbeitsplätze schafft. Mhm. Das reicht nicht. Du musst noch in allen anderen Bereichen irgendwie auch Vorbild
sein.
Nochmal
besser,
genau.
Perfekter und ja. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst und worauf du hinaus willst. Aber ich persönlich, und das ist so meine Philosophie, auch wie ich im Leben stehe, versuche mich frei von solchen Dingen zu machen oder was andere von einem erwarten, wie andere das sehen. Ich versuche sehr viel mit mir selber auszumachen und in der einen oder anderen Situation mag das Feedback auch gerechtfertigt sein, aber in der anderen denke ich mir so, nee, so. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, wie jeder selbst damit umgeht. Und das ist natürlich auch sicherlich noch mal schwieriger, wenn du in einem Konzern arbeitest und dich da noch mal anders beweisen musst und da wirklich andere Strukturen herrschen, als wenn du dir selber ein Business aufbauen willst und dann dir aussuchen kannst, auch mit wem du zusammenarbeitest. Das ist ja dann auch das Schöne. Und für mich ist halt, steht nicht an oberster Front, hey, mit dem ist es jetzt am besten vielleicht zusammenarbeiten und das wäre am lukrativsten, sondern so die Philosophie und die Sprache muss halt auch stimmen, weißt du? Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz essentiell. Das haben wir jetzt auch sehr, sehr gut gespürt, wo wir nach Produzenten gesucht haben für unsere Modegeschichte, da ist es auch noch mal ganz anders. Da sind ja meistens immer nur Männer oben und die Frauen stricken die Sachen dann und so. Da ist es halt auch sehr, sehr wichtig, dass man, wie man sich auch darstellt und dann wird man auch dementsprechend wahrgenommen. Und
Gibt es eine persönliche Eigenschaft an dir, wo du sagen würdest, ja, die hat mir da sehr geholfen, also so wie du bist, über diese Dinge drüber zu stehen, da nicht von deinem Weg abzukommen. Kannst du das auf so persönliche Eigenschaften zurückführen oder hast du dir das antrainiert?
Das hat sich sicherlich über die Jahre entwickelt. Alles andere wäre gelogen. Ich finde, man hat immer Phasen in seinem Leben und für alles gibt es im Leben eine Zeit, also zwischen 20 und 30 bist du so im Struggle und Kampf mit dir selbst irgendwie. Also so war es bei mir zumindest. Und dann entwickelt sich man sich darüber hinaus und findet halt so sein eigenes, was ist richtig, was ist falsch. Und also wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist, meine Mutter hat mich sehr, sehr selbstständig erzogen, von klein auf. Ich musste mich quasi um mich selber kümmern. Man musste Dinge selber machen, wenn man sie denn haben möchte. Und das hilft mir sicherlich sehr jetzt im Nachgang, auch wenn es damals mal hart war, wenn man das so lernen muss.
Ja, verstehe. Du hast jetzt gerade gesagt, in deinem Team arbeiten hauptsächlich Frauen. Was für eine Unternehmenskultur strebst du an? Gibt es da was, worauf du besonders achtest?
Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder seinen Kopf anschaltet, dass jeder selbstständig denkt. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn du jemandem sagst, hey, du musst das so und so und so machen. Also
Micromanaging-mäßig.
Genau, ich finde das ganz wichtig, dass jeder darf sich bei mir einbringen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir alle gleichgestellt sind. Ich mag nicht dieses Chefdasein oder so. Ich finde es sehr wichtig, dass alle auf einer Ebene gesehen werden. Jeder muss überall anpacken. Also das liegt einfach in der Natur eines Startups und in der, ja, dass man auch sich für nichts zu schade ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn wir eine Lieferung kriegen, dann muss jeder mal mit anpacken und hochtragen. Und dass jeder auch das Gefühl hat, auch wenn es nur eine 450-Euro-Kraft ist, die die Pakete zum Beispiel bei mir packt, wenn die eine Idee hat, sagt, hey, Ariane, ich glaube, so oder so, das wäre ganz cool, wenn wir das so machen. Und wenn das für mich Sinn macht, dann ja, okay, mach, finde ich super. Und ich freue mich für jeden, der da mitdenkt und der nicht einfach nur dahin kommt und abarbeitet. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Auch das sage ich auch immer allen im Bewerbungsgespräch. Ich möchte, dass ihr hier euch selber was aufbaut. Also im Sinne von, dass man sich einbringt, dass man mitdenkt, dass man das Gefühl auch hat, man wird gehört und seine Ideen werden ernst genommen. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Und dann bin ich da auch ganz schnell on board und sage, ja, finde ich super, machen wir so. Oder ja, nee, können wir nicht machen, weil du weißt nicht das und das und das. Ne? Weil nicht alle wissen ja über alles Bescheid. Und das ist mir sehr, sehr wichtig und liegt mir am Herzen. Und was ich auch immer sage, ist, dass, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass für mich war es immer das Schlimmste, wenn ich Nebenjobs hatte. Und kennst du das, wenn du irgendwo hinkommst zum Job und dann bist du 5 Minuten zu spät und dann wird dir die ganze Zeit so ein schlechtes Gefühl gemacht. Und dann stehst du da schon so mit Bauchschmerzen und denkst so, boah, ja, jetzt der Tag ist irgendwie gelaufen. So. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und das sage ich auch, hey, wenn ihr ein bisschen zu spät seid, dann ist überhaupt nicht schlimm, ist mir egal, dann bleib halt 5 Minuten länger oder wie auch immer. Dass man da einfach nicht ein schlechtes Gefühl mit hat, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, dass einfach so entspannt man und frei arbeiten kann, das finde ich sehr befreiend, wichtig, allgemein im Leben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Obwohl es natürlich auch manchmal gar nicht so einfach ist, wenn, also es ist ja deine Firma, du hast es gegründet, jetzt jemanden zum Mitdenken zu animieren. Also es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, es ist halt ein Job für mich und ich mache das und ich will das vielleicht auch gut machen, aber ich will, ich gehe dann auch wieder nach Hause und betrifft mich nicht weiter. Also wie animierst du dann so eine Person? Oder suchst du die Leute so gut aus? Hast du da so eine gute, du meintest vorhin, du hast eine gute Intuition, dass du das noch nicht so häufig hattest bei Mitarbeitern?
Also prinzipiell freue ich mich immer, wenn Leute dazustoßen, wenn das Freunde von Freunden von Freunden sind. Weißt du, ich meine, wenn das irgendwie so ein Umfeld ist, wo du weißt, hey, die würde sich jetzt auch nicht trauen, hier Mist zu bauen oder so. Das ist für mich immer einfacher. Ich habe noch nie eigentlich so richtig eine Stelle ausgeschrieben. Es kam immer wieder irgendwie was so dazu und mich erreichen natürlich auch sehr viele Bewerbungen. Und wenn was spannend klingt, dann lade ich die Person ein. Aber ich glaube, man merkt das schon sehr schnell an der Reaktion, weil im ersten Gespräch erzähle ich, hey, so ein bisschen, was ist meine Philosophie, wie führe ich das hier, was ist so mein Anspruch und wie die Leute darauf reagieren. Ich finde, da merkst du schon sehr schnell, wie die Person tickt und was sie überhaupt möchte. Ich frage auch immer so, hey, was möchtest du denn im Leben erreichen? Wo soll es denn hingehen? Unabhängig jetzt von hier, dem. Also so, das finde ich halt auch ganz wichtig. Und der eine bringt sich mehr ein, der andere weniger. Und eigentlich alle, ja, bis jetzt, also wir sind echt ein cooles Team. Ich bin sehr, sehr dankbar. Aber ja, da wird sicherlich auch noch mal eine andere Phase kommen.
Nein, weil ich bewundere das auch, das vergisst man ja manchmal so ein bisschen, dass zum Unternehmerinnen-Dasein auch gehört, sich um die Leute zu kümmern. Also man hat eine Verantwortung, man muss auch irgendwie gucken, was machen die eigentlich, ja. Man muss Feedback geben und das kostet ja auch alles Kapazitäten oder da muss man sich eben auch die Zeit für nehmen. Und wenn man viel zu tun hat, ist das manchmal gar nicht so einfach, sich dann auch noch hinzusetzen und sich Ideen anzuhören oder mit jemandem zu überlegen, was könnte der nächste Schritt für die Person sein, wie könnte die sich noch weiter einbringen. Ja. Und da habe ich manchmal so, wenn mir jemand erzählt, aber wenn man das so mitbekommt, es gehört halt schon mehr dazu, Unternehmer zu sein, als nur sich in den Chefsessel zu setzen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt, glaube ich, um die 20. Und ich sage jetzt auch immer, ich will auf keinen Fall, dass wir mehr werden.
Ja.
Ich will das nicht. Ich fand es eigentlich auch super cool, als wir nur zu zehnt waren. Oder als wir nur zu viert waren, fand ich auch cool. Und das, ja, weil es raubt einem sehr viel Zeit. Du bist zum Beispiel, du wirst halt andauernd was gefragt und du kommst nie so richtig dazu, das zu tun, was du eigentlich tun solltest, weil du natürlich immer sehr viel, dann kommt der eine damit, dann der andere damit, was auch alles gut und richtig ist, aber der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und da merke ich auch jetzt, dass das halt, ja, es hat sich sehr viel verändert. Es im Vergleich zu vor 2-3 Jahren. Das ist einfach, hat eine andere Dynamik bekommen. Und versuche halt stetig immer irgendwie neue Strukturen zu schaffen, zu gucken, hey, wie funktioniert es für mich? Wann nehme ich mir die Zeit heraus? Also was, ich habe früher immer so 16 Stunden am Tag gearbeitet. Früher meine ich vor Leo, bevor mein Sohn geboren ist. Ich bin einfach so ein Workaholic. Und dann Leo hat natürlich mir dann erstmal so die Reißleine gezogen, weil dann kannst du natürlich nicht mehr so, wie du willst. Und dann musst du halt immer wieder Rücksicht nehmen. Und das ist ja auch mein Baby, dem will ich auch sehr gerecht werden. Und wir hatten nie eine Nanny oder irgendwie sowas. Das wollten wir alles alleine machen. Und da muss man dann einfach lernen, Abstriche zu machen und zu sagen, hey, und du wirst dann auch automatisch in vielen Dingen, also ich habe bei mir beobachtet, ich werde einfach in vielen Dingen so viel schneller. Mit den Jahren, also ich meine, umso länger du in dem Bereich arbeitest, du wirst einfach immer besser und schneller. Wenn du Journalistin bist, dann hast du am Anfang noch sehr lange für einen Text gebraucht und irgendwann bist du ganz schnell in dem, was du tust, ne? Und so geht's mir halt auch. Und irgendwann wirst du halt richtig effektiv mit deiner Zeit umzugehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist so ein Learning, was immer besser wird und wo auch so Strukturen dann helfen.
Wie strukturierst du denn deinen Tag? Das würde mich jetzt noch interessieren an der Stelle. Schreibst du dir das in einen Timer auf, im Handy? Wie machst du das?
Also prinzipiell haben wir es so, ich und mein Partner, dass Leo geht in die Kita und dann... Wir machen eigentlich immer einen gemütlichen Morgen. Wir können ihn zum Glück bis spätestens 10 Uhr hinbringen und das genieße ich sehr, dass wir halt da noch Zeit miteinander haben. Und dann montags und mittwochs hole ich ihn dann früher ab und an den anderen Tagen holt mein Partner ihn ab und dann kann ich halt an den anderen 3 Tagen auch mal länger arbeiten. Und so strukturieren wir uns und so plane ich dann auch meine Termine, meine Woche. Dann, hey, Montagnachmittag, da lege ich dann das Handy weg. Natürlich, wenn irgendwas ist, ich bin immer erreichbar, aber dann ist halt Leo meine Priorität und dann nehme ich mir dafür Zeit. Und ich habe eigentlich immer 6 Tage die Woche Minimum gearbeitet und ich versuche weitestgehend samstags nicht mehr zu arbeiten. Klappt nicht immer, aber da werde ich auch immer besser und ja, jetzt mal gucken, wie es mit zweiten Baby ist. Und ich bin immer der Meinung, man kann alles schaffen, man muss es einfach nur machen. Und klar, es ist anstrengend, alles andere wäre gelogen, aber es geht schon irgendwie. Es gibt einem auch so viel Energie zurück. Das ist unglaublich, was für Hormone das ausschüttet.
Gab es irgendwann schon mal einen Moment, in dem du das so ein bisschen ja nicht bereut hast, aber so gedacht hast, darüber nachgedacht hast, wie hätte ein anderer Weg verlaufen können, dass es vielleicht weniger stressig gewesen wäre? Hast du das manchmal so Phasen oder nur selten?
Sehr selten. Also ich liebe das, was ich tue. Ich mache das gefühlt 24 Stunden am Tag. Ich bin da immer hänge ich da mit dem Kopf drin. Und das ist dann manchmal auch schwer, dass man sagt, hey, ich muss jetzt mal abschalten, weil ich mache mich manchmal selber wahnsinnig, weil ich so viele Ideen habe und denke, oh, das müssten wir noch machen und das und das und das. Und manchmal, wenn ich dann einen Tag frei hatte und dann komme ich wieder ins Loft und dann sprühe ich so viel vor Ideen und dann mache ich, glaube ich, alle Mitarbeiter wahnsinnig, weil ich denke, okay, jetzt müssen wir das und das machen und das und das und das. Und
hatte sie wieder einen Tag, um Ideen zu sammeln.
Ja, das ist gefährlich bei mir und für mich ist das einfach mein Leben. Natürlich in so Phasen, wo ich mir denke, hey, ich krieg jetzt ein Kind, dann ist es ist schon echt schön, wenn man diesen Mutterschutz genießen kann, wenn man Elternzeit nehmen kann, wenn man dann wirklich so abschalten könnte und einfach mal ein Jahr zu Hause zu sein. Das finde ich schon echt cool. Und aber ich persönlich, das ist den Preis, den ich bezahle, ne? Das geht halt einfach nicht.
Da gibt es ja einige Unternehmerinnen, die auch fordern, dass sich da in der Politik was ändern muss, also dass es bessere Regelungen für Unternehmerinnen geben muss, wenn sie ein Kind beispielsweise bekommen.
Ja, also es ist, das wäre schon echt toll, wenn da einem mehr entgegengebracht wird und wenn da einfach nochmal andere Möglichkeiten eingeräumt werden, weil ich sag mal so, wenn ich nicht, sage ich mal, schon so weit gewesen wäre, wie ich dann war, als ich Leo bekommen habe, dann wäre es echt noch mal viel schwerer geworden. Also zum Beispiel die Kita, in die er auch geht, ist eine private Kita, aufgrund einfach der Zeiten. Weil du hast öffentliche Kitas, dann musst du dein Kind um 15.30 Uhr abholen. Ja, was soll ich denn damit machen? Dann kann ich ja gleich mein Unternehmen vor die Wand fahren. Also das funktioniert einfach nicht. Da merkst du dann schon, hey, da wird's einem echt, das geht dann nur, wenn du halt dann schon so weit bist, dass du dir das auch leisten kannst. Also wenn ich Leo ein Jahr vorher bekommen hätte, hätte es auch alles anders aussehen können, dann würde es vielleicht mein Leben gar nicht mehr geben. Also so, weil es einfach, wie willst du es denn auch machen? Also es ist echt schwierig und du musst für alles irgendwo einen Preis zahlen. Aber wenn da natürlich auch nochmal in der Hinsicht von der Politik mehr kommen würde, das wäre schon, das wäre ein Traum. So, weil ich habe bis kurz vor Entbindung habe ich meine letzte E-Mail geschrieben und 5 Wochen nach Entbindung, also danach direkt, natürlich hast du von zu Hause gearbeitet, und ab 5 Wochen nach Entbindung war ich wieder im Store, jeden Tag mit Leo dann halt. Das ganze erste Jahr, bis er dann in die Kita gegangen ist. Ich habe gestillt, ich wollte auch nicht das deswegen abstillen. Wir haben eine sehr innige Beziehung, wir kleben sehr aneinander und er ist echt ein Mamasöhnchen und das, dann musste das halt so zusammen funktionieren und sicherlich, wenn ich kein Kind bekommen hätte, wäre ich jetzt schon viel weiter, aber das ist ja auch nicht alles im Leben, ne?
Nee. Was ist für dich so... Was sind für dich Momente im Alltag, im Arbeitsalltag, die für dich am stressigsten sind und Momente, die am beglückendsten sind oder in denen du so denkst, ja, das lohnt sich alles?
Am stressigsten ist immer die Phase, wenn du quasi neue Produkte insoweit vorbereitest, fertig machst, dass die auch in Serie funktionieren. Also ein Design an sich ist ja für mich jetzt nicht schwer, aber dann die Herausforderung, hey, wie produzieren wir das am besten? Was macht am meisten Sinn? Wie funktioniert das dann auch hinsichtlich der Nachfrage, so dass wir dann im Nachgang nicht damit Probleme bekommen? Das ist so eigentlich der Stress. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dann endlich das zeigen kannst, wo du die ganzen letzten Monate dran gearbeitet hast und du dann das Feedback auch erntest, ob das jetzt positiv oder negativ ist, zum Glück ist es meistens sehr positiv. Das gibt einem unglaublich viel Kraft. Und ich muss sagen, wir haben so eine tolle Community und so coole Follower, die das auch einfach zu schätzen wissen, die uns so süße Briefe schreiben. Und das gibt einem dann irgendwo auch die Kraft, die Extrameile zu gehen. Und das gibt einem so viel zurück. Und das, dann ist der ganze Stress wieder vergessen. Aber dann so, bis du dahin kommst, es gibt dann immer wieder Rückschläge. Dann funktioniert das eine nicht, das andere. Vielen ist ja auch gar nicht bewusst, dass in einem Produkt einfach so viele Schritte drin, Arbeitsschritte drin stecken und so viele Prozesse, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Es ist ähnlich wie wenn du ein Haus baust. Ja, um ein Haus zu bauen, brauchst du unterschiedliche Handwerker und nicht nur einen. Und die müssen miteinander das Hand in Hand machen. Und kommt der eine mal nicht, dann verzögert sich das andere wieder. Und genauso ist es halt auch, wenn du ein Produkt auf den Markt bringen möchtest. Und das ist dann, wenn es dann endlich raus ist, das ist der Glücksmoment und bis dahin ist es dann halt auch manchmal stressiger. Oder du merkst dann einfach, hey, es funktioniert einfach nicht. Also ich mach so viele Designs, die erst gar nicht rauskommen, davon kriegen die wenigsten natürlich mit.
Gelingt dir das leicht dann zu sagen, nee, komm, da kommen wir jetzt nicht weiter, nächstes? Ist das was du gut abhaken kannst dann? Kommt wahrscheinlich drauf an, wie viel Arbeit schon reingeflossen ist, ne?
Das kommt natürlich auch. Und manchmal ist es auch so, dass ich denke so, nee, die Zeit ist dafür noch nicht reif. Das braucht noch ein bisschen. Das manchmal ist auch was, wo du immer so nebenher immer mal wieder dran arbeitest und dann kommt es erst 3 Jahre später raus. Alles hat im Leben seine Zeit und das manchmal will es einfach nicht und dann muss man davon auch loslassen können. Ja.
Wie trainierst du dich in Geduld beziehungsweise wie kommst du runter von stressigen Tagen?
Oh, das ist schwierig. Es ist ein Prozess. Es wird, denke ich, langsam besser, aber das ist was, wo ich immer noch sehr an mir arbeite. Dieses Runterkommen ist echt schwer, das gebe ich offen und ehrlich zu. Geduld, mein Sohn hat mir so viel Geduld beigebracht. Mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Geduld haben kann. Und ja, dieses Runterkommen, ich versuche schon, dass ich auch mir immer wieder Auszeiten gönne. Dass ich auch, letztes Jahr war eigentlich so mein Jahr, wo ich geplant habe, oh, jetzt habe ich endlich, ist ein Team zusammen, sodass ich nicht in jedem Prozess mitarbeiten muss, sodass ich halt auch wirklich mal eine Woche weg kann. Das war früher immer sehr schwierig. So, das ging einfach nicht. Ich konnte es mir einfach nicht leisten, schlichtweg. Und letztes Jahr war so das Jahr, wo ich gedacht habe, ja, jetzt könnte ich auch mich endlich mal so vielleicht mal so 3 Wochen im Jahr Urlaub machen. zum Beispiel, das ist auch so, Urlaub ist so ein Thema für versus angestellt zu Unternehmer. Ja, natürlich als Unternehmer kannst du so viel Urlaub nehmen, wie du willst, weil du bist dein eigener Chef. Aber ob du dir das leisten und ob das dann funktioniert, ist die andere Frage, ne?
Und ob man dann auch abschalten kann überhaupt, ja.
Ja, also dieses Abschalten, ich habe immer einen Laptop dabei, ich habe immer mein Handy dabei, ich gucke jeden Tag rein. Es gibt sicherlich mal einen Tag, wo ich mal nicht reinschaue, aber sonst, ja, in der Woche 3-mal musst du Minimum irgendwie, oder dann gibt es irgendwas, wo Rücksprache gehalten werden muss. Das ist aber auch fein so. Ich möchte ja auch immer überall involviert sein. Ich werde immer besser, auch in Dingen abzugeben, aber auch, ich möchte ja auch um alles wissen. Das ist ja auch mein Baby. Und ja. Das ist auch in Ordnung so. Und abschalten, ja, ich finde, was ich so vielleicht in den letzten 1-2 Jahren gelernt habe, ist, dass den Moment zu genießen. Dass wenn du wirklich mal irgendwie, und wenn du nur eine Stunde zur Massage gehst, dass du den Moment einfach wirklich voll und ganz genießt und nicht wieder mit den Gedanken woanders hängst. Und das gibt einem unglaublich viel Kraft und Ruhe.
Ja.
Also das hilft mir einfach sehr, dass man im Hier und Jetzt lebt.
Ja.
Weil man ist ja auch so, was ich so schwierig finde an dem Begriff auch Stress, dass wenn man nur schon über Stress redet, hat man Stress, auch wenn man gar keinen Stress hat. Weißt du, wie ich meine? So dieses, boah, ich habe so viel Stress, ich muss noch das und das und das und das machen. Aber du machst es ja noch gar nicht. So, ja, dann komm runter.
Ja, das stimmt.
Und dann morgen, weißt du, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und da versuche ich auch sehr an mir zu arbeiten, wenn du denkst, okay, du musst das und das und das und das und das und das machen. Ja, okay, aber dann, das hilft dann auch manchmal, wie so To-Do-Listen machen und sagen, okay, dann mache ich das.
So eins nach dem anderen.
Und dann mache ich das. Und was mir dann oft so, was mir schwerfällt, ich denke, okay, am Tag schaffe ich viel mehr, als ich mir vorgenommen habe. Das frustriert mich dann manchmal, weil dann zum Beispiel, dann kommt der eine Mitarbeiter mit dem, dann kommt der andere mit und dann guckst du auf die und denkst, ich muss schnell los, jetzt muss ich wieder mein Kind abholen. Ne? Und dann denkst du, oh, ich habe jetzt nichts von dem geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Das nervt mich dann manchmal. Und da muss ich halt auch noch lernen, so, ja, es ist okay. Morgen ist auch noch ein Tag, stress dich jetzt nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig und das ist einfach ein Learning. Ich glaube, das wird niemals aufhören.
Ja, aber das stimmt total. Also das ist auch für jeden, eigentlich egal, in welcher Arbeitssituation man ist, wenn sich so dieser Berg vor einem auftürmt an To-Dos und was man noch alles erledigen muss und dann schon so denkt, oh Gott, wie soll ich das überhaupt schaffen? Und dann tritt so diese Verzweiflung ein, die einen auch lähmt dann in dem Moment, ne?
Ja.
Dass man dann einfach anfängt, mit eins nach dem anderen zu erledigen und dann geht es meistens am besten, auch wenn es viel ist und vielleicht ein nerviger Tag ist. Aber das stimmt wirklich. Und auch so kleine Momente sich zu nehmen. Bevor wir jetzt zum Ende von unserem Gespräch kommen, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Was würdest du denn Frauen raten, die auch ein Unternehmen gründen würden? Also ich bin mir sicher, du hörst diese Frage auch häufig oder wirst vielleicht auch häufig um Rat gebeten von Frauen, die sich vielleicht auch selbstständig machen wollen.
Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man an sich glaubt, Durchhaltevermögen und dass man sich halt überlegt, kann ich mir das denn leisten, beziehungsweise bin ich gewillt, diesen Preis dafür zu bezahlen? Also bei mir hat das zum Beispiel bedeutet, dass ich am Anfang, ich habe Nebenjobs gemacht, ja, auf die hatte ich halt nicht so große Lust, aber die haben ihren Sinn und Zweck erfüllt und dafür konnte ich mir es leisten, dann mein Unternehmen aufzubauen, weil die Miete war gesichert, ich konnte einigermaßen essen und weißt du, wie ich meine? Und das ist halt.
Ah, du hast am Anfang nebenher das quasi parallel mehrere Sachen gemacht. Das ist noch interessant, okay. Also du hast nicht von einem Tag auf den anderen gesagt,
Nee, das hätte ich mir nicht leisten können. Nee. Ich hatte 2 Nebenjobs schon während dem Studium und dann den 2. Nebenjob habe ich dazu genommen, damit ich mir meinen Master finanzieren kann hinsichtlich den Kollektionen, die ich entwickelt habe. Weil das kostet ja auch alles Geld. Dann habe ich gewusst, okay, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr Geld verdienen, damit ich mir die Schmuckstücke leisten kann, die ich gerne produzieren möchte. Und dann habe ich da den Job nochmal dazu genommen und den habe ich dann auch nochmal weitergeführt, während der Anfangszeit und das war ganz, ganz wichtig. Und wenn dann halt zum Beispiel eine Messe war, was einfach so unglaublich viel Geld für mich damals war, dann habe ich mir halt Geld von meiner Mutter geliehen und die mir dann den Messestand bezahlt hat zum Glück. Und sonst dieses Alltägliche habe ich halt immer mit Nebenjobs finanziert. Sehr, sehr lange sogar. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Man muss der Typ dafür sein. Du musst wirklich an dich glauben. Es ist auch wichtig, dass man den Zeitgeist versteht, dass man auch wirklich nicht naiv in eine Sache reingeht und sich überlegt, hey, das, was ich jetzt hier machen möchte, wer ist denn meine Zielgruppe? Das ist zum Beispiel was ich bei H&M extrem gelernt habe, weil also das habe ich im Studium, hat nie eine Rolle gespielt, für wen machen wir überhaupt ein Design? Passt das Material, was mit dem ich gerade arbeite, überhaupt zu der Kundin, die ich ansprechen möchte? Oder kann die sich das überhaupt leisten, was ich gerade mache? Also was, weil wenn du so Design studierst, dann machst du vielleicht manchmal ein Produkt, wofür die Leute da draußen auf dem Markt realistisch mit Ach und Krach 80 € für ausgeben würden. Oder du hast da so viel Arbeit reingesteckt und du müsstest es eigentlich für 20.000 verkaufen, damit das irgendwo Sinn macht. Aber das, was du machst, hat gar nicht die Zielgruppe. Verstehst du? Und das ist was ich in der Zeit bei H&M gelernt habe. Und das war das wichtigste Learning ever, dass du halt dir überlegst, wer ist denn deine Zielgruppe? Passt das zu denen, was ich mache, gebe ich denen einen Mehrwert? Habe ich denn auch den langen Atem? Weil rückblickend muss ich sagen, es ist wirklich der Glaube an sich selbst und das Durchhaltevermögen, dass man wirklich einfach dranbleibt und sich nicht von Rückschlägen so bremsen lässt. Ich hatte echt Zeiten, da stand ich auf einer Messe, für die ich 8.000 € ausgegeben habe, und ich habe keine einzige Order geschrieben. Dass man danach sich aufzurappeln und dann doch noch an sich zu glauben, das ist nicht einfach und das kann auch nicht jeder. Und das ist halt dann sehr, sehr wichtig, dass man sagt, hey, es ist okay, das ist jetzt so gelaufen. Wie kann man dann weitergehen? Wie hilft man sich da weiter raus? Und das ist halt, das ist so was ich jedem mit auf den Weg geben kann, dass man wirklich überlegt, kann ich das? Passt das zu meiner Persönlichkeit auch? Ne? Weil es ist natürlich schön und gut, es hört sich immer toll an und sieht von außen sicherlich toll aus. Oh, guck mal, die hat sich ihr eigenes Label aufgebaut, die ist ihr eigener Chef. Aber was alles dazugehört und was für Abschnitte du dafür machen musst. Ich habe auch viele Freundschaften dadurch verloren, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür hatte. Weißt du? Weil du so viel Zeit da reinsteckst und das tut einem natürlich dann auch rückblickend sehr weh.
Ja.
Und du musst halt einfach wissen, was ist das Wichtigste für dich, weil Zeit ist der größte Gegner irgendwie. Es hat alles seinen Preis und du musst halt wirklich dran glauben und dann wirklich am Ball bleiben und auch nicht. Weil man kriegt oft so aus dem engsten Kreis, kriegt man die höchste Kritik. Und dass man dann trotzdem sagt, nein, das geht aber irgendwie schon weiter. Ich glaube daran, das wird schon fluppen irgendwie. Und das kann ich jedem nur mitgeben.
Ja, vielen Dank für diesen Rat nochmal an die Hörerin auch von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Ich fand es ganz toll, dass du das auch so ehrlich mit uns geteilt hast jetzt, was auch die Schwierigkeiten am Unternehmerinnensein einfach sein können. Das stimmt schon, es ist genau wie du sagst, man muss sich ja alles im Leben ganz genau überlegen, bin ich eigentlich der Typ dafür, und das eben auch wirklich ehrlich mit sich selbst hinterfragen und ausmachen. Und einfach mal überlegen, wie bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich und was möchte ich auch eigentlich und was bin ich auch bereit, dafür an Abstrichen zu machen. Hast du denn irgendwas, was du dieses Jahr noch unbedingt machen möchtest, was du gerne noch mit uns teilen wollen würdest? Mm. Ich habe gestern deine Story gesehen, da hast du ja auch schon wieder gesagt, oh, ich habe so viele Ideen noch und ich weiß gar nicht, was ich noch davon umsetzen kann dieses Jahr, und wenn jetzt noch das Baby kommt und so. Also gibt es irgend sowas, was du dir als Ziel gesetzt hast?
Ja, ich möchte jetzt in den nächsten Monaten so viel wie möglich vorbereiten, weil mein Entbindungstermin ist der 6.12. Und Weihnachten ist natürlich mein Hauptgeschäft. Und da passiert immer unglaublich viel. Und da arbeite ich auch immer sehr, sehr viel, dass ich einfach mich so gut wie möglich vorbereite, sodass ich dann mich auch ein bisschen rausnehmen kann und dass mein Team dann einfach gut aufgestellt ist. Das ist so mein großes To-Do. Ich habe einige Schmuckstücke, die noch rauskommen sollen. Ich arbeite an einer Möbellinie, die eigentlich schon früher hätte rauskommen sollen, die ich aber dann einfach etwas schieben musste. Und ja, aber sonst versuche ich halt, ja, ich versuche so viel wie möglich zu schaffen, ohne mich zu sehr zu stressen. Nächste Woche möchten wir noch mal ein paar Tage wegfahren, weil es tut einfach auch so gut, dann 24 Stunden am Tag mit unserem Sohn zusammen zu sein. Und das braucht man auch und er braucht das auch immer mehr. Und ja, ich war früher immer so Workaholic, nee, das. Ich war immer so in meinem Hamsterrad. Und mittlerweile versuche ich echt so das große Ganze und das Leben an sich mehr zu genießen. Und ja, ansonsten mache ich es halt nächstes Jahr. Und einfach ein bisschen entspannter an alles ranzugehen und effektiv Sachen umzusetzen.
Das ist Hört so sich sehr gut an, auf jeden Plan. Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit mir zu sprechen.
Das war jetzt die offizielle Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Nicola und ich hatten euch ja versprochen, dass es auch von Nicola hin und wieder eine Meldung geben wird hier in diesem Podcast, auch wenn sie jetzt quasi beim offiziellen Teil gerade nicht dabei sein kann. Und sie hat uns wieder eine Sprachnachricht geschickt diese Woche und die hört ihr jetzt.
So, hallo, hallo. Nun melde ich mich endlich auch mal wieder mit einer Sprachnachricht. Zum Thema Girlboss habe ich im Moment natürlich nicht viel beizutragen. Ich habe jetzt ja hier inzwischen einen Boyboss, der meinen Tag und meine Nacht, mein Leben bestimmt. Ich muss auch echt sagen, also ich genau jetzt, wo ich mich melde, heute ist er genau 4 Wochen alt, also ich bin noch im Wochenbett sozusagen, und muss auch sagen, ich habe so viel Redebedarf. Also Julia, du kannst dich darauf einstellen, ich muss zur Verarbeitung meiner Gesamtsituation mindestens 2 Folgen machen. Also ich würde gerne eine machen über die Geburt und auch die Tage davor. Ich finde auch, davon war ich sehr überrascht, wie es einem auch noch so geht, so irgendwie kurz davor. Ich habe viel zu erzählen von meiner Geburt, weil das auch, vielleicht haben es ein paar von euch mir auch schon geschrieben auf Instagram und so. Es war natürlich alles anders als gedacht und geplant. Und gerade für jemanden wie mich war es dann auch wirklich, also ich war am Ende ich habe hier auch geschrieben, in einem Krankenhaus, zu dem ich nicht eine einzige Bewertung gelesen hatte. Also wirklich, Geburt ist sowas, was so viel über den Haufen werfen kann und dich mit ganz viel konfrontiert, was halt, ja, ich würde sonst nicht in ein Hotel gehen für einen Urlaub, von dem ich keine einzige Bewertung gelesen habe, aber jetzt habe ich dort eben eine Geburt erlebt, aber das war jetzt auch nicht das Größte. Also wie gesagt, es gibt viel zu besprechen und auch zu diesem Thema Wochenbett. Hallo. Ich weiß jetzt auch, warum oder beziehungsweise finde ich es jetzt noch blöder, dass oft Prominente oder Influencer oder wer auch immer, wenn die ein Kind bekommen, dann sind die halt so wochenlang, ein, zwei, drei Monate sozusagen hörst und siehst du nichts mehr von denen und dann kommen sie zurück und sagen dann, oh, ist der erste Abend mal wieder draußen und machen irgendwelche Witze über ihren Schlafmangel oder so. Aber das ist nicht der Punkt. Also es ist wirklich, also Wochenbett und Stillen und ich bin gerade wirklich noch so mittendrin. Also ich liege hier auch gerade mit einem Quarkwickel auf meiner Brust. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich sowas vorkommt in meiner Lebensrealität, dass ich mir Quark auf die Brust machen muss. Alle Mütter, die das jetzt hören werden, wissen warum. Ich muss darüber reden. Ich bin, wie gesagt, noch mittendrin. Das Baby hat übrigens gerade gepupst. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Auch solche Sachen. Werde versuchen, möglichst bald mich mit Julia zu verabreden, um eine Folge aufzunehmen. Ich weiß aber nicht. Ich muss, glaube ich, wirklich erst noch ein bisschen diese Wochenbettphase überstehen, weil, wow, das ist krass. Ich weiß auch, dass mir das ein paar von euch auch schon geschrieben hatten. Und schreibt mir gerne, wirklich, ich liege ja den ganzen Tag rum mit einem Kind auf mir drauf oder den halben Tag oder was auch immer. Schreibt mir bitte, wie es euch erging, ob ihr gestillt habt, wie das war, wann es alles nicht mehr wehgetan hat. Ich lese eh den ganzen Tag und die halbe Nacht in irgendwelchen Foren, wie es anderen Frauen geht, weil ich davon einfach echt wenig wusste. Und bei all dem, wo jetzt immer irgendwelche Dehnungsstreifen gezeigt werden und fotografiert werden, ist mir das alles noch so ein bisschen zu kurz gekommen. Okay, die Nachricht soll jetzt auch nicht zu lang werden. Ich freue mich auf die Folge, die mir mal wieder ein bisschen andere Lebenswelt in mein Wochenbett bringen wird. Aber ich freue mich noch mehr, bald wieder ganz in Ruhe und ausführlich über all das sprechen zu können. Auch natürlich, keine Sorge, werde jetzt auch nicht nur noch über diese Sachen themen, aber diese zwei Sachen, Geburt und Wochenbett und Stillen, muss ich irgendwann nochmal hier verarbeiten. Und ich weiß aber, dass das ein Thema ist, was durchaus auch euch interessiert. Aber dann geht's auch gerne, freue ich mich auch sehr, sehr, sehr auf andere Themen. Ich schicke liebste Grüße, die vielleicht etwas nach Quark riechen.
Wenn euch der Podcast gefallen hat und wenn ihr noch mehr über Ariane erfahren wollt, dann schaut gerne bei ihr auch auf Instagram vorbei, @ArianeErnstJewelry heißt der Account, oder? Ja, genau, das war ich gerade unsicher. Oder ihr könnt natürlich auch @TheRealWordPodcast mir Feedback geben zu dieser Folge, wie es euch gefallen hat und da mal vorbeischauen, freue ich mich auch immer über eure Nachrichten. Das war's für diese Woche. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.
Das war The Real Word, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @TheRealWordPodcast.